NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 9. von 13 Folgen aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl, gelesen von Maximiliane Hecke. Es ist die Fortsetzung des Erfolgsromans 22 Bahnen aus dem vergangenen Jahr, die Geschichte von Ida, der kleinen Schwester von Tilda. Ida blieb mit der alkoholkranken Mutter allein zurück, als Tilda, die begabte Mathematikerin, zum Studium nach Berlin ging. Das Leben allein mit der Mutter war schwierig und jetzt ist sie an einer Tablettenüberdosis gestorben, als Ida auf einem Kurztrip nach Prag war. Danach ist sie mit wenig bis nichts von zu Hause geflüchtet und auf Rügen gestrandet. Dort wurde sie von Marianne und Knut, einem älteren Ehepaar, herzlich und fürsorglich aufgenommen. Aber die Gespenster der Vergangenheit lassen Ida nicht los. Immer wieder holen sie Albträume und Schuldgefühle ein. Sie ist mit Leif von Rügen nach Hamburg gefahren, hat dort Tilda und ihre Familie wiedergesehen, war mit Leif in seinem Club und ist dann, weil die Nähe doch zu viel wurde, wieder nach Rügen geflüchtet. Dort kündigt Marianne ihr an, sie hätte einen Termin. Als sie von diesem zurückkehrt, ist sie komisch. Was ist los?
Während wir nebeneinander durch den sattgrünen, leuchtenden Wald walken, sagt Marianne: Ich habe Metastasen in Lunge, Leber und Knochen. Und meine Welt bricht zusammen. Ich sitze einfach nur da. Und betrachte die blühenden Blumen, die Marianne mir am Sonntag, während ich geschlafen habe, auf den Tisch gestellt hat. Vereinzelte Sonnenstrahlen auf der Tischplatte. Ein bisschen Staub. Die Blumen sind auf dem Höhepunkt ihrer Blüte. Sie werden in Kürze verwelken. Das Gelb leuchtet so gelb, dass es gelber nicht leuchten kann. Und ich sehe oder ahne schon, dass es demnächst ins Orange und dann ganz schnell ins Braune wechseln wird. Aber bevor die Blüten braun und verwelkt sind, wird Marianne sie wie immer entsorgen. Wie entsorgt man eigentlich Blumen? Frage ich mich. Ich habe noch nie Blumen entsorgt. Wahrscheinlich Restmüll. Aber man könnte sie auch einfach irgendwo da draußen hinschmeißen oder hinlegen. Niemanden würde so ein verwelkter Blumenstrauß auf der Straße stören. Ich würde mich fragen, was er erlebt hat. Wer hat ihn gepflückt? Wo? Für wen? Wo hat er gestanden? Wo ist er verwelkt? Wann wurde er entsorgt und warum liegt er jetzt auf der Straße? Man entsorgt Blumen doch eigentlich in den Restmüll, oder? Wahrscheinlich eher Biotonne. Ich öffne mein MacBook und tippe ganz langsam. Buchstabe für Buchstabe ins Google-Fenster. Metastasen. Obwohl ich weiß, dass man Krankheiten nicht googelt. Enter. Metastasen sind Tochtergeschwulste, Ableger- oder Krebsabsiedlungen eines bösartigen Tumors, die in die Lymphknoten oder in andere Organe gelangt sind. Umgangssprachlich sagt man, der Krebs habe gestreut. Tochtergeschwulste, murmle ich. Zunächst verursachen sie oft keine Symptome und bleiben daher unbemerkt. In vielen Fällen ist die Krebserkrankung nicht mehr heilbar, aber ihr Fortschreiten kann verzögert werden und die Symptome lassen sich mildern. So haben Krebskranke oft noch viele gute Jahre vor sich. Metastasen. Ursachen sind Krebszellen auf Wanderschaft. Die Ursache der Metastasen ist, dass sich Krebszellen aus dem Tumorverband lösen können und sich im Körper bewegen. Ob und wann dies geschieht, hängt von der Art und Aggressivität der Krebserkrankung ab. Nicht jede Krebsart ist gleichermaßen gefährlich. Ich denke an die Krebszellen in Mariannes Körper, die sich auf Wanderschaft begeben haben, und hasse sie, will sie alle vernichten. Sind mehrere Organe befallen, ist die Prognose ungünstiger. Viele Menschen können trotz Krebsabsiedlungen noch viele Jahre gut leben. Das gilt auch, weil es wirksame Therapien der Metastasen gibt, die den Krebs bremsen und das Fortschreiten aufhalten. Ich schlage meinen Kopf auf den von der Sonne angestrahlten Tisch. Was bedeutet eine ungünstige Prognose? Und was zur Hölle sind viele gute Jahre? Fauche ich auf die warme, nasse Tischplatte. Ich nehme den Blumenstrauß aus der Vase, gehe ins Wohnzimmer und setze mich zu der Krebskranken, die da sitzt und in der Ostsee-Zeitung blättert. Und ich frage mich, wie viele Metastasen in ihr sitzen. Die Krebskranke sieht gar nicht aus, wie ich mir eine Krebskranke im fortgeschrittenen Stadium vorstelle. Ihre Haut ist gebräunt, ihr Haar ist voll, ihre Statur stabil und ihre grünen Augen leuchten lebendig wie saftiges Moos. Ich hebe den Blumenstrauß hoch und sage, »Die müssen weg.« Marianne, »Die blühen doch noch.« Ich, »Nein, die werden jetzt gerade braun.« Ich, »Kommen die in den Restmüll oder in die Biotonne?« Marianne, »Die kommen auf den Komposthaufen im Garten.« Ich, »Okay.« Am Abendbrottisch schweigen wir, während wir die viel zu vielen Radieschenbrote, die ich vorbereitet habe, zerstören, wie die Strahlentherapie Krebszellen zerstört. Ich frage mich, wieso ich 9 Brotscheiben mit Butter, Radieschen und Vegeta zubereitet habe, obwohl Marianne und ich nur zu zweit sind. Aber Marianne hat ja noch einen guten Appetit und braucht jetzt viel Kraft. Irgendwann, als nur noch eine Scheibe übrig ist, sagt Marianne, ich hatte vor ein paar Jahren Brustkrebs. Krebskranke haben oft noch viele gute Jahre vor sich, sage ich zu der Krebskranken, die Marianne ist. Sie nickt. Ich esse die letzte Scheibe und hoffe, dass auch wirklich kein Krümel von den Radieschenbroten übrig bleibt. Ich. Metastasen lassen sich behandeln und in Schach halten. Ich. Oft über lange Zeit. Sie nickt. Der Frühstückstisch am Morgen sieht aus wie immer. Ein Korb mit Brötchen, Marmelade mit roten Plastiklöffeln darin, Honig, ein Teller mit Käseaufschnitt, ein Teller mit Wurstaufschnitt, Butter in einer silbernen Butterschale, weiße SZ-Schnitten, die mit Papageien und Blumen bemalten Teller, Untertassen und Tassen. 3-mal. Alles wie immer, obwohl Marianne mir gestern gesagt hat, ich habe Metastasen in Lunge, Leber und Knochen und meine Welt zusammengebrochen ist. Wie immer nehme ich mir ein Brötchen und frage mich, ob ich es jetzt einfach so wie jeden Morgen mit Butter beschmiere und mit einer SZ-Schnitte belege. Ob vielleicht alles andere auch so bleibt, wie es war, wenn ich es so mache wie jeden Morgen. Ich beobachte, wie die SZ-Schnitte, wie jeden Morgen, auf dem noch warmen Brötchen schmilzt und denke, dass Marianne doch nicht todkrank sein kann, wenn die SZ-Schnitte da so perfekt schmilzt. Das ist irgendwie ungerecht. Wieso kann die SZ-Schnitte nicht Metastasen bekommen und vergammeln? Damit könnte ich leben. Ich würde mein Brötchen dann einfach mit Honig oder mit der von Marianne gekochten Sanddornmarmelade schmieren. Mit dem roten Plastiklöffel würde ich die orangefarbene Sanddornmarmelade auf die warme, mit Butter beschmierte Brötchenhälfte geben und mit meinem Messer verstreichen. Marianne? Ich gehe gleich einkaufen. Mandy kommt heute zum Grillen. Kommst du mit? Ich lege die SZ-Brötchenhälfte zurück auf meinen Papageienteller und denke, fuck, ich muss hier weg, wenn Mandy kommt. Ich wohne in ihrem Zimmer. Was wird sie denken, wenn sie mich hier sieht? Was macht dieses Mädchen in meinem Zimmer? Was hat sie mit euch zu tun? Findet ihr das nicht komisch, dass eine fremde junge Frau bei euch wohnt und in meinem Zimmer schläft? Will sie euch ausrauben? Was wisst ihr über sie? Marianne? Ich könnte deine Hilfe beim Tragen gebrauchen. Spielt sie jetzt etwa die Krebskarte aus? Dagegen kann ich natürlich nichts einwenden. Ich? Ja, ich helfe dir beim Einkaufen, aber dann mache ich eine Wanderung oder packe meine Sachen und fahre zu Tilda. Vielleicht ist es das Beste, jetzt zu fahren. Marianne? So ein Quatsch. Du bist doch gerade erst zurückgekommen. Bleib doch noch ein bisschen. Ich frage Marianne. Aber vielleicht sollte ich eher zu Tilda, als hier zu bleiben. Und findet Mandy das nicht komisch, dass ich hier bei euch wohne? Und frage mich, was ein bisschen heißt. Marianne, sie weiß doch schon, dass du hier bist. Ich traue mich nicht zu fragen, was genau sie weiß oder wie sie es findet, weil ich die Worte nicht hören möchte. Ich, okay, ich grille aber nicht mit. Marianne, schade. Die Fahrt zum Supermarkt ist wie immer viel zu kurz. Jedes Mal, wenn ich mich mit Marianne ins Auto setze, hoffe ich, dass die Fahrt länger dauert. Dass wir mehrere Stunden in ihrem Passat sitzen, dass ich vielleicht ein bisschen dösen kann, während die Klassikkassetten laufen und die Sitzheizung meinen Körper wärmt. Aber nach 5 Minuten parken wir auf dem Supermarktparkplatz und ich muss mich überwinden, auszusteigen. Grauer Himmel über uns, es weht ein starker Wind. Um die 5 Windstärken, meinte Knut vorhin, als ich meinte, es stürmt. Erst ab 9 Beaufort spricht man von Sturm. Es sieht nach Regen aus und ist recht kühl. Bei dem Gedanken, dass es bald Herbst und danach Winter wird, bekomme ich Gänsehaut und mir wird schlecht. Ich glaube, dass ich Herbst und Winter in meinem jetzigen Zustand nicht überleben werde. Schaue rüber zu Marianne und frage mich, ob sie Herbst und Winter in ihrem jetzigen Zustand überleben wird. Ich? Ist jetzt nicht gerade bestes Grillwetter. Marianne? Solange es nicht regnet? Es sieht aber nach Regen aus, oder? Marianne zuckt mit den Schultern. Ich? Wie viele Personen kommen? Marianne? Ich glaube nur Mandy. Während wir an der Fleischtheke stehen und Marianne Grillfleisch bestellt, sage ich nicht, dass das schätzungsweise viel zu viel Fleisch für 3 Personen ist, weil ich schlecht im Schätzen bin und wir gerade andere Probleme haben. Danach packt Marianne noch ein 15er-Pack eingeschweißte Mini-Bratwürste in den Einkaufswagen. Für den Notfall. Und ich frage mich, was für einen Notfall sie meinen könnte. Ich? Hat Mandy keinen Mann? Marianne? Doch, Robert. Aber der kommt nicht. Marianne sieht die Frage, die ich nicht stelle. Arbeitet viel. Weiß Mandy es? Es. Marianne nickt. Marianne nimmt eine Ketchupflasche. Ich sehe daneben fancy bunte Soßensorten wie Kichererbsen Limette oder rote Beete Feta. Ich, schau mal, Kichererbsen Limette, rote Beete Feta, Curry Orange. Nimm doch so eine. Mag Mandy rote Beete und Feta? Marianne, nein, sie mag keinen Feta. Magst du rote Beete und Feta? Ich nicke. Marianne packt die Soße in den Wagen, obwohl ich ja gar nicht mitgrille. Nach dem Einkaufen schlüpfe ich umgehend in meine Laufsachen, um zu flüchten, und setze mich dann doch noch kurz an den Schreibtisch, begutachte die Gänseblümchen auf dem Tisch, weil mich die Frage nicht loslässt, ob Marianne es sich vielleicht wünschen könnte, dass ich beim Grillen dabei bin. Vielleicht war die rote Beete-Feta-Soße ein Zeichen. Ich sitze ewig da, schaue aus dem Fenster in den grauen Himmel. Sehe, wie es irgendwann anfängt zu nieseln. Sehe einen Porsche Cayenne, schwarz. Mandy und Jasper. Mandy, hochgewachsen, beiger Trenchcoat, Sonnenbrille, obwohl die Sonne nicht scheint. Klingeln. Mariannes schnelle Schritte, Knuts langsame Schritte. Ich stehe auf und trete ganz nah an die Tür. Überlege, ob ich rausschlüpfe, sobald sie im Esszimmer sind, oder ob ich noch schnell Hallo sage und die Lage checke. Öffne die Tür von meinem, Mandys Zimmer und trete zu der Familie dazu. Ich? Hi, ich bin Ida. Mandy nimmt mit ihrer kalten, schmalen Hand meine schwitzende Hand, während sie mich von unten nach oben mustert. Mandy? Hallo Ida, ich bin Mandy. Ich weiche ihrem harten Blick aus, nicke Jasper zu. Hi Jasper. Jasper? Hi Ida. Ein leichtes Lächeln, das ich versuche zu erwidern. Daraufhin gezwungener Smalltalk inklusive dröhnender Schweigepausen. Scheißwetter, schöner Mantel, Schweigen, wie läuft die Arbeit, Morgensturm. Mir fällt auf, dass Mandy Marianne Marianne und nicht Mama und Knut Knut und nicht Papa nennt. Jasper nennt Marianne Oma und Knut Opa. Die Luft ist schwer. Und ich frage mich, ob es überhaupt irgendwo glückliche Familien gibt. Ich gehe laufen. Guten Appetit. Jasper, es regnet. Ich, das macht mir nichts. Marianne, willst du nicht doch mitessen? Ein Würstchen. Ich schaue Marianne an, dann Mandy, die Marianne Marianne nennt, und sage, okay, ein Würstchen. Es schüttet. Knut steht mit einem Regenschirm vor der Tür und grillt, und ich würde gerne mit ihm tauschen. Der Tisch, an dem sonst nur Marianne, Knut und ich sitzen, ist voll besetzt. Und ich weiß nicht, was ich hier soll, was hier meine Rolle ist. Alles fühlt sich falsch an. Marianne zu Mandy. Wie geht's Robert? Mandy. Gut. Marianne zu Jasper. Wie geht's deinem Vater? Jasper. Gut. Irgendwas liegt in der Luft und ich frage besser nicht nach den genauen Familienverhältnissen, um das Schweigen zu durchbrechen. Mandy isst das Putenfilet extrem langsam. Sie schneidet es in Mini-Stücke und kaut jedes Stück so lange, dass es mich verrückt macht. Unsere Blicke treffen sich und ich schaufle mir ein Würstchen nach dem anderen rein, weil ich mit so einer Stimmung nicht umgehen kann, weil Marianne viel zu viel Fleisch gekauft hat und Mandy viel zu langsam ist und weil die Würstchen ja für den Notfall waren und das fühlt sich irgendwie an wie ein Notfall. Mandy? Robert kennt einen guten Onkologen in Hamburg. Marianne? Ich habe einen guten Onkologen hier. Marianne? Er hat mich auch beim letzten Mal begleitet. Ich bleibe bei ihm. Mandy schnaubt. Wieder Schweigen. Jasper schaut zu mir und ich versuche, ihm mit einem Kopfschütteln zu signalisieren, dass ich nicht in die Unterhaltung integriert werden möchte. Jasper? Wie lange bleibst du hier?
Ich weiß nicht. Nicht mehr lange. Ich fahre demnächst.
Wieder Schweigen. Knut kommt mit einem Fleischberg rein, den er vor allem an sich, Jasper und mich verteilt, weil Marianne und Mandy keinen Hunger mehr haben. Um in das Schweigen irgendetwas Unverfängliches zu werfen und das Thema wegzulenken von mir und Mariannes Krankheit, frage ich Mandy, ich habe gehört, du wolltest mal Schauspielerin werden. Ihre blaugrauen Augen funkeln mich an und wechseln dann zu Marianne. Mandy, ach ja? Was hat Marianne dir denn noch so erzählt? Ich krame in meinem Kopf nach irgendwas Nettem, was Marianne über Mandy gesagt hat. Aber sie erzählt wirklich wenig von Mandy.
Dass du aussiehst wie ein Star.
Marianne wirft mit ihrem Blick Messer auf mich. Knut, mein Fels in der Brandung, schmeißt sich dazwischen.
Wie geht's Emily?
Jaspers Schwester.
Mandy? Ganz gut.
Jasper? Robert hat ja einen Mini Cooper gekauft. Mit Rallye-Streifen. Ich frage nach der Farbe, weil mich die Farbe interessiert und nicht, weil ich fragen will, ob Emily und er unterschiedliche Väter haben, obwohl es mich interessiert.
Jasper?
Rot.
Schön, sage ich.
Wieder Schweigen.
Jasper?
Und was kommt jetzt?
Marianne?
Chemo.
Mandy?
Und wieso nicht wieder endokrine Therapie wie beim letzten Mal?
Marianne?
Zu viele Metastasen.
Jasper?
Fuck.
Mandy?
Oral oder intravenös?
Marianne?
Intravenös.
Mandy?
Wann geht's los?
Marianne?
In einer Woche.
Wieder Schweigen. Die Chemo beginnt in einer Woche. Ich unterdrücke die Frage, wie denn eine Chemotherapie abläuft, weil ich mich dem Fragenmassaker nicht anschließen möchte und schaue Marianne an. Marianne sitzt wie immer aufrecht da, beantwortet die Fragen mit fester Stimme und Augenkontakt und lässt sich nichts anmerken. Fast nichts. Ihr Gesicht ist fahl und die Augen sind müde und glasig. Sie leuchten heute nicht lebendig wie saftiges Moos, sondern glänzen abgekämpft, dunkelgrün, fast schon braun wie ein düsteres Moor oder ein schlammiges Sumpfgebiet. Wie die Augen einer Ritterin, die erschöpft ist von den letzten Kämpfen, aber der die größte Schlacht noch bevorsteht. Unsere Blicke treffen sich und sie lächelt traurig. Ich möchte sie retten, sie vor Mandy verteidigen, möchte Mandy ihre Mini-Putenstücke in den Mund stopfen, damit sie aufhört, Marianne mit ihren aggressiven Fragen zu schlagen. Aber stattdessen stehe ich auf, gehe raus und leiste Knut Gesellschaft. Ich frage Knut, wie läuft denn eine Chemotherapie ab?
Knut? Sie fährt einmal die Woche hin und bekommt die Infusion.
Wie habe ich mir denn eine Chemotherapie vorgestellt?
Ich habe mir noch nie eine Chemotherapie vorgestellt. Denke an die Filme »Ich und Earl und das Mädchen« oder »Das Schicksal ist ein mieser Verräter«. Kann mich aber nicht daran erinnern, wie die Chemotherapie ablief. Ob überhaupt eine Chemotherapie ablief. Ich kann mich nur daran erinnern, dass die Protagonistinnen immer blasser und bettlägeriger wurden.
Ich? Sie muss nicht ins Krankenhaus?
Knut?
Nein.
Und was passiert mit ihr?
Ich weiß es auch nicht genau. Das ist ihre erste Chemotherapie.
Fallen ihr die Haare aus?
1 bis 3 Tage nach den Sitzungen wird sie laut Arzt wohl müde sein und sich flau im Magen fühlen. Und ihr werden die Haare ausfallen, ja.
Ich denke an ihr schmales, gebräuntes Gesicht, an ihre grünen Augen und denke, dass sie eine Glatze gut tragen kann.
Sie kann eine Glatze gut tragen.
Knut lacht trocken, während er das letzte Würstchen und Fleischstück umdreht.
Alles schwarz.
Nee, das geht noch. Es hat eh niemand mehr Hunger.
Ich würde die letzte Wurst noch nehmen.
Mit Pfeife und Zigarette in der Hand stehen wir unter dem Regenschirm und schauen ins Helle, wo Marianne, Mandy und Jasper sitzen.
Ich? Magst du Mini Cooper?
Knut schüttelt den Kopf. Ich zünde mir noch eine Zigarette an.
Ich sitze am Schreibtisch, atme erleichtert aus, während ich dem kleiner werdenden Porsche Cayenne hinterher schaue, öffne meinen Laptop und google Chemotherapie, auch wenn ich mir beim letzten Mal geschworen habe, nicht mehr zu googeln. Wenn man möchte, kann man sich während der Therapie beschäftigen, zum Beispiel lesen oder Musik hören. Viele Kliniken und Praxen erlauben es, Angehörigen Patienten zu begleiten. In vielen Einrichtungen werden auch kostenlose Getränke und Snacks bereitgestellt. Ich sehe ein Bild, wie mehrere Patienten nebeneinander und gegenüber voneinander auf so wuchtigen Stühlen sitzen und die Infusion bekommen. Niemand von ihnen liest oder hört Musik. Getränke und Snacks sehe ich auch keine. Sie sitzen einfach nur da mit angelehntem Kopf und schauen ins Leere. Ich scrolle runter zu den Nebenwirkungen, auch wenn es grundsätzlich Kacke ist, Nebenwirkungen zu lesen. Infektanfälligkeit und Fieber, Haarausfall, Hautausschläge und Rötungen, Schleimhautentzündungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Erschöpfung, Übelkeit und Erbrechen. Mir wird übel. Ich renne ins Bad, schaffe es gerade noch bis zur Toilette und erbreche einen Teil der 15 Würstchen. Ich lehne meinen Kopf an die grüne, kalte Klobrille.
Schritte. Du arme Maus.
Marianne neben mir. Sie legt einen Arm um mich, hält mich fest, während ich mich erbreche, so wie ich Mama damals festgehalten habe, wenn sie sich erbrochen hat. Als die 15 Würstchen draußen sind und ich leer bin, schaue ich in die Schüssel. Meine Kotze ist violett von der Rote-Bete-Feta-Soße, die ich zu den Würstchen gegessen habe. Ich zeige auf meine Kotze.
Wegen der Rote-Bete-Feta-Soße,
sage ich.
Marianne fragt, war die Soße gut?
Ich flüstere,
ja, sehr gut.
Marianne umarmt mich mit beiden Armen. Sie hält mich ganz fest und ich begreife, dass sie mich zum ersten Mal umarmt. Ich schmiege mich in die Umarmung und lasse auch den anderen Müll in mir raus. Frage mich, ob meine Tränen auch violett sind. Nachts ächzt und krächzt das Haus wie verrückt und diesmal, glaube ich, wird es das Heim von Marianne und Knut nicht schaffen. Als um 4.20 Uhr der Wecker klingelt, stehe ich auf. Ich kann heute zwar nicht schwimmen, weil ich leer bin, aber der Sonnenaufgang sieht bestimmt dramatisch aus und ich brauche das Meer jetzt. Ich ziehe einen Oversize-Hoodie über mein Schlafshirt und bin baff, als ich die Haustür aufpresse. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Sturm erlebt. Und das sind auf jeden Fall über 41 Knoten. Die Böen schlagen um sich, es liegen Äste und Müll auf dem Boden und der Weg zum Strand ist ein Kampf. Ein Kampf, der sich lohnt, weil das, was ich dann erblicke, wirklich dramatisch und vor allem krass schön aussieht. Abertausende tanzende, dunkelgraue, spitze Wellen, weiße Schaumkronen und ein Feuerball, der am Horizont zwischen den Wolken und dem düsteren, dunkeltürkisfarbenen Himmel aufgeht. Ich setze mich in den Sand, werfe jeden Gedanken an Metastasen und Chemotherapien in die tanzenden Wellen und bin gespannt auf das Farbenspiel, das mir gleich geboten wird. Auf einmal brettert ein pinkes Segel in mein Sichtfeld und springt zwischen den Wellen auf und ab. Der ist doch echt lebensmüde. Dreimal wird er von den Wellen bezwungen, es zerreißt ihn spektakulär. Einmal löst er sich während eines viel zu hohen Sprungs von seinem Material und sein Körper fliegt ins Wasser wie eine Puppe, die man vom Balkon schmeißt. Jedes Mal springt er wieder aufs Brett. Aber beim vierten Sturz springt er nicht wieder aufs Brett und ich sehe ihn auch nicht. Fuck. Dann sehe ich seinen Kopf und ihn, wie er sich am Brett festklammert und zu versuchen scheint, zurück an Land zu schwimmen, aber er treibt immer weiter vom Strand weg. Irgendwas ist mit ihm. Ich ziehe den Pulli aus, renne am Ufer entlang, bis ich mich auf Höhe des Segels befinde, springe ins Wasser und versuche, zu dem Segel zu kraulen. Überall scheißkalte Wasserberge. Die Strömung zerrt an meinem Körper. Ich verliere die Orientierung, weiß nicht, wo rechts, links, oben, unten ist. Versuche irgendwie den Kurs zu halten, den ich am Anfang festgelegt habe. Bekomme schlecht Luft. Wellen überschlagen mich. Das schaffe ich nicht. Was jetzt? Das schaffe ich nicht. Zurück zum Strand? Fuck. Dann sehe ich wieder etwas Pinkes in meinem Sichtfeld aufblitzen und als ich es endlich erreiche, kralle ich mich atemlos neben ihm am Brett fest. Life schaut mich völlig entgeistert an, als wäre ich eine Nixe, die ihn zum Meeresgrund zerren will.
»Was machst du denn hier?« nuschelt er.
Ich antworte nicht.
»Ich? Hast du dich verletzt?«
Life nickt.
»Fuß!«
Ich strample zum Strand. Der Wind ist zum Glück nicht ablandig, aber leider auch nicht auflandig. Die Wellen sind stärker und Life mit seinem Zeug schwerer, als ich dachte. Eine große Welle überschwappt uns und ich realisiere, dass wir es vielleicht nicht schaffen. Dass wir vielleicht sterben. Heute. Hier. In der Ostsee. Ertrinken.
»Nein!« schreie ich. »Wir wollen das doch gar nicht. Wir wollen nicht ertrinken.
Marianne wird denken, dass es gewollt war.« Ich will nicht, dass sie das denkt. Sie soll wissen, dass ich nicht ertrinken will. Aber die Wellen kämpfen gegen uns und meine Kräfte schwinden schneller als die Entfernung zum Strand. Immer wieder werden wir von Wellen überschwappt und ich bekomme schlecht Luft. Meine Lunge brennt. Meine Arme und Beine fühlen sich taub und leer an, als würden sie nicht mehr zu mir gehören. Wasser schlägt mir ins Gesicht und ich brülle diese Scheißwellen an.
Hört auf! Lasst uns in Ruhe! Fickt euch! Wir wollen nicht ertrinken. Ich kann nicht mehr,
brülle ich in die nächste Scheißwelle, die uns überrollt und mein Brüllen verschluckt, als wäre es eine kleine Fliege. Ich schaue zu Life und krächze,
Life, ich kann nicht mehr.
Life murmelt,
doch.
Und sowas wie,
reiß dich zusammen. Fick dich,
murmle ich zurück, während er am Brett an der Stelle herumhantiert, an der das Segel befestigt ist. Löst es und gibt es den Wellen. Wir schauen uns an. Er drückt kurz meine Hand und nickt. Ich nicke zurück und nehme noch einmal meine letzte Kraft zusammen, strample wie eine Verrückte Richtung Strand, der näher kommt. Als ich Sand unter meinen Füßen spüre, ist das einer der besten Momente meines Lebens. Wir haben es geschafft. Zusammen können wir alles schaffen, denke ich kurz, während wir uns in den Sand fallen lassen und lache hustend auf über diesen dummen Satz, den ich aber zu 100% so meine. Wir liegen nebeneinander rücklings im Sand, Hand in Hand, warten auf unsere Kräfte und schauen in die fliegenden Wolken. Ich weiß nicht, wie lange wir da liegen, aber irgendwann drehe ich meinen Kopf zu Life und sein Kopf ist schon zu mir gedreht. Mein Herz flattert. Ich habe ihn vermisst, will ihm das nasse Haar aus dem Gesicht streichen und ihm in die Lippe beißen. Aber ich lasse es, weil er mir ja auch das nasse Haar aus dem Gesicht streichen und in die Lippe beißen kann. Aber er streicht mir weder die Haare aus dem Gesicht, noch beißt er mir in die Lippe. Stattdessen ist da Wut in seinem Blick.
Life, das war so saugefährlich. Spinnst du? Willst du sterben?
Undankbares Arschloch, flüstere ich. Bleibe noch kurz liegen, ziehe meine Hand aus seiner und stehe auf, obwohl ich viel zu erschöpft bin. Gegen den Wind will ich zu meinem Pulli rennen, was nicht funktioniert. Und es ist so erniedrigend, wie ich in dem nassen Shirt einfach kaum gegen die kalte Windwand vorankomme.
Maximiliane Hecke mit einer weiteren Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Auch die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Bund und Länder wollen heute in Berlin darüber beraten, ob Immobilienbesitzer künftig verpflichtet werden sollen, eine Versicherung für Elementarschäden abzuschließen. Hintergrund sind die jüngsten Hochwasserkatastrophen in Deutschland. Die FDP lehnt eine Pflichtversicherung ab und setzt dagegen auf eine bessere Aufklärung, zum Unmut von Bayerns Ministerpräsident Söder.
Wir werden immer weiter von Hochwässern in Deutschland betroffen sein. Wir kommen immer mehr zu dem Punkt, dass die Schäden größer werden und dass am Ende es erhebliche Probleme bringt für viele Menschen und für die gesamte Zahl der Steuerzahler. Ich finde, der Vorschlag, der jetzt kommt von Herrn Buschmann, ist ein typischer Flop. Was soll eigentlich noch passieren in Deutschland, dass die FDP an der Stelle erkennt, dass sie nicht nur Lobbyist einer bestimmten Gruppe sein darf, sondern dass wir für das Gemeinwohl arbeiten und eine Pflichtversicherung liegt im Gemeinwohlinteresse Deutschlands.
Der bayerische Ministerpräsident Söder im Deutschlandfunk. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder beraten heute außerdem mit Bundeskanzler